Normalerweise im Optimalfall wäre es so, dass wir genug Vitamin D über das Sommerhalbjahr speichern, damit sich's dann übers Winterhalbjahr wieder ausgeht.
Willkommen bei Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bianca und Anja bringen Licht in den Dschungel der Gesundheitsinformationen. Mit wissenschaftlich gesicherten Infos, hilfreichen Tipps und spannenden Interviewgästen bist du immer gesund informiert.
Die Tage werden wieder kürzer, wir sehen die Sonne weniger oft und schon verkünden die Werbung und selbsternannte Expertinnen, dass wir Vitamin D einnehmen sollen. Was ist dran am Mythos Vitamin D? Welche Rolle spielt es für unsere Gesundheit? Hat es Vor- und Nachteile? Und wie bekommen wir es überhaupt? In dieser Folge von Gesund informiert erfährst du, was die Sonne mit dem Vitamin D zu tun hat, ob es wirklich das Wunder-Wuzi-Vitamin ist und was es in deinem Körper alles macht. Zu Gast bei mir heute ist Privatdozentin Dr. Karin Amrein, MSc. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und beschäftigt sich intensiv mit Vitamin D. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du heute meine Fragen beantwortest. Vielleicht steigen wir gleich direkt ein in das Thema. Was ist Vitamin D überhaupt?
Ja, Vitamin D hat unter allen Vitaminen eine Sonderstellung, weil es eigentlich gar kein klassisches Vitamin ist. Das heißt, es ist ein Steroidhormon und der Körper kann ja Vitamin D selber herstellen, wenn genug UVB-Strahlung, also Sonnenlicht, auf die Haut trifft. Des Weiteren ist es deswegen auch ein Spezialfall unter den Vitaminen, weil es eigentlich einen eigenen Kernrezeptor hat und auch Effekte auf unsere Gene hat.
Was meint ein Kernrezeptor?
Das heißt, Vitamin D kann andocken an die Zelle und über diesen Rezeptor, also über dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, verschiedene Gene regulieren, das heißt nach oben oder nach unten beeinflussen.
Das heißt, wir haben ein extra Schloss in der Zelle, das nur das Vitamin D zulässt.
Richtig, genau.
Okay. Wofür brauche ich als gesunder Erwachsener Vitamin D?
Also Vitamin D-Mangel ist ja klassischerweise die Rachitis, die leider nach wie vor grundsätzlich vorhanden ist, also nicht mehr in den Ausmaßen, die wir in früheren Jahren gehabt haben, weil wir ja auch die Vitamin D-Prophylaxe haben. Und wir brauchen Vitamin D für den Kalzium- und Mineralstoffwechsel. Das heißt, Vitamin D brauchen wir, um Kalzium aus der Nahrung aufzunehmen und dann eben auch in den Knochen einzubauen. Und die Rachitis ist ja im Prinzip eine Knochenerweichung. Das Gleiche gibt es auch bei Erwachsenen. Dort heißt es dann Osteomalazie, aber es ist auch eine Knochenerweichung durch fehlenden Kalzium- und Vitamin-D-Status. Wir brauchen Vitamin D aber auch für ein optimal funktionierendes Immunsystem und für andere Dinge auch.
Gut, also es ist sozusagen klar, es gibt einen Unterschied zwischen jungen und älteren Menschen. Gibt es einen Unterschied auch bei Männern und Frauen?
Eigentlich nicht. Also wir brauchen alle genug, nicht zu viel, nicht zu wenig, genug Vitamin D. Wir haben auch zum Beispiel europäische Daten. Sehr große Studien zeigen, dass ca. 40% der Allgemeinbevölkerung, also 4 von 10, haben einen Vitamin D-Mangel und ca. jeder 7. hat einen schweren Vitamin D-Mangel, wo es eben auch ein Risiko für die Rachitis bei Kindern und die Osteomalazie bei Erwachsenen gibt.
Das sind schon beeindruckende Zahlen, da komme ich vielleicht auch später noch einmal drauf. Wie viel Vitamin D brauche ich denn jetzt wiederum als gesunder Erwachsener?
Also grundsätzlich ist die empfohlene Tageszufuhr 600 bis 800 Einheiten pro Tag, abhängig vom Alter. Das ist schwierig zu messen, das soll ja eigentlich sein Lebensstil und Ernährung in der Regel, aber es geht sich eben bei vielen nicht aus, gerade in einem Land wie Österreich, wo die Hälfte des Jahres eigentlich die Intensität der Sonne nicht ausreicht. Die österreichische klassische Ernährung hat auch nicht viel Vitamin D, also da reden wir von etwa 100 Einheiten pro Tag, schafft man über die Ernährung, weil Vitamin D halt nur in Lebensmitteln drinnen ist, die der klassische österreichische Speiseplan nicht so hergibt, wie zum Beispiel fette Fische, Eier, Avocados, sonnenbestrahlte Pilze, also das sind alles Dinge, die wir jetzt nicht so häufig essen.
Du hast gesagt, wie ich das Vitamin D bekomme. Kannst du nochmal drauf eingehen? Da gibt es ja unterschiedliche Wege. Sonne war das Stichwort.
Genau, also normalerweise im Optimalfall wäre es so, dass wir genug Vitamin D über das Sommerhalbjahr speichern, damit sich es dann übers Winterhalbjahr wieder ausgeht. Also wir haben üblicherweise die höchsten Vitamin D-Spiegel im August, September und die niedrigsten dann so im März circa, gegen Ende des Winters. In der Regel sollte sich das über die Sonne ausgehen, außer ich bin eben nicht genug draußen oder ich bin nur bekleidet draußen oder zu Tageszeiten, wo die Intensität der Sonne nicht mehr reicht. Ja. Über die Ernährung kommt relativ wenig rein und dann gibt es natürlich zahlreiche Risikogruppen, wo verschiedene Dinge zusammenkommen, dass sich das nicht ausgeht.
Gut, wenn ich jetzt ein gutes Buch lese und in meinem Wohnzimmer sitze, scheint wunderbar die Sonne rein, würde das ausreichen für die Vitamin-D-Zunahme, Aufnahme?
Das kommt darauf an, ob das Fenster offen oder zu ist, ja? Weil durch die Scheibe kommt die UVB-Strahlung nicht in einer Intensität, die reichen würde für eine eigene Vitamin-D-Produktion.
Kannst du mir vielleicht eine Tageszeit auch nennen, wo man draußen sein sollte, um am besten Weg das Vitamin D zu erzeugen?
Also natürlich gerade die hochintensive Zeit, wo wir dann wieder einen Konflikt bekommen mit den Dermatologen und Dermatologinnen, den Hautärzten, Hautärztinnen, die natürlich auch zu Recht vor Sonnenbrand warnen. Also das soll nie passieren. Einen Sonnenbrand wollen und brauchen wir nicht, um genug Vitamin D zu produzieren. Aber wir brauchen schon die Mittagssonne eigentlich. Also zwischen 11 und 15 Uhr ist einfach die Zeit, wo der Winkel am höchsten ist, die Sonne am höchsten steht und die Intensität am höchsten ist. Ja, aber es reichen dort dann auch schon ein paar Minuten und man muss auch nicht nackt sein, also es reichen auch schon Arme und Gesicht, aber das muss dann eben regelmäßig sein. Also wenn das alle 2 Wochen ist, dann reicht das in der Regel auch nicht. Also im Winter ist es fast nicht möglich, relevante Vitamin-D-Mengen zu produzieren. Das heißt, wir müssen den Speicher vom Sommer haben.
Vorher hast du gesagt, 4 von 10 Menschen in Österreich haben einen Mangel an Vitamin D. Wie merken das denn die Menschen? Wie tut sich ein Vitamin D-Mangel auf?
Ja, oft gar nicht. Das ist eines der Probleme. Also es ist jetzt auch natürlich möglich, das zu messen. Es ist eine relativ teure Bestimmung. Das heißt, es wird dann teilweise eben, müsste es selbst bezahlt werden, sind so 20 bis 30 Euro. Das ist die Frage, ob es einem das wert ist. Ja. Es ist für sehr viele Menschen sinnvoll, natürlich eine kleine Vitamin-D-Menge in den Wintermonaten, zumindest Dezember, Jänner, Februar, zuzuführen.
Wenn ich einen Test mache, ob ich ausreichend Vitamin D habe, muss ich das selbst bezahlen? Das übernimmt nicht die Kasse, habe ich dich richtig verstanden?
Das kommt drauf an, das kann man leider so pauschal auch nicht sagen. Das hängt davon ab, quasi, ob es schon mal bestimmt worden ist. Es ist auch regional unterschiedlich, von der Kasse unterschiedlich. Also man kann nicht davon ausgehen, dass es immer übernommen wird. Ja? Das heißt, in der Regel ist es sogar günstiger zu sagen, okay, in den Wintermonaten nehme ich ein bisschen was, weil diese Dosierung, die klassische, die kostet dann ein paar Euro über diese Zeit, ja, und der Test ist sogar teurer.
Wenn ich schon einen Test mache, wenn ich Geld hernehme und das investiere, ist der dann gültig? Kann ich mich auf das Ergebnis verlassen?
Ja, also ist mittlerweile schon so, dass das sehr gut verlässlich ist. Es ist auch bestimmt ja das 25-Hydroxyvitamin D. Das ist relativ stabil. Ja, das hat jetzt keine großen tageszeitlichen Schwankungen, aber sehr wohl natürlich eine saisonale Schwankung. Also es spielt eine Rolle für die Interpretation, für die Beurteilung dieses Ergebnisses, ob das jetzt März ist oder ob das August ist. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn sich am Lebensstil nichts ändert, dass dieser Wert dann recht stabil ist.
Und wo kann ich einen Test machen?
Ja, also da würde ich schon ein Labor empfehlen, also entweder direkt übers Labor oder über ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Ja. So einen Schwangerschaftstest, wo dann einfach ein Stricherl rauskommt oder kein Stricherl rauskommt, wo einfach so ein Cut-off bestimmt wird, würde ich eigentlich nicht empfehlen. Das ist zu ungenau. Das bieten eben manche Anbieter an oder zum Beispiel auch im Internet kann man das ja bestellen. Das würde ich nicht empfehlen.
Also man muss da Blut abnehmen, um einen Test zu machen.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, man merkt kaum, wenn ich einen Mangel habe, also es äußert sich nicht, merke ich einen Überschuss an Vitamin D?
Ja, das kann auch sein, dass man davon nicht viel merkt. Es kommt natürlich darauf an, woher kommt der. Also es ist ja sehr schwer, einen Vitamin-D-Überschuss zu bekommen. Das ist eigentlich fast nur möglich, wenn ich absichtlich oder unabsichtlich viel zu hohe Dosierungen nehme. Wenn das Präparat, das ich nehme, nicht das drinnen hat, was draufsteht. Also wir haben auch Fälle, wo zum Beispiel dann 2 Millionen Einheiten Vitamin-D drinnen waren, statt 2000 Einheiten. Ja, das betrifft vor allem ungeprüfte Nahrungsergänzungsmittel, ja, auch gerade Internetpräparate, weil das wird ja nicht kontrolliert von den Behörden. Ja. Das muss einem immer bewusst sein. Ein Arzneimittel wird kontrolliert und hat plus minus 10% das drinnen, was draufsteht. Ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich mir bestellen kann im Internet oder auch in der Apotheke kaufen kann, hat keine Kontrollmechanismen, die immer geprüft werden. Das heißt, hier bestehen große Qualitätsunterschiede. Die dritte Möglichkeit, wie ich zu einem Überschuss kommen kann, aber das ist eine sehr seltene Geschichte, es gibt Vitamin D-Abbaustörungen genetisch, wo das Vitamin D dann nicht mehr abgebaut wird richtig. Das ist aber sehr selten. Merken tue ich es eigentlich kaum, außer wenn ich schon einen sehr schweren Kalziumüberschuss im Blut habe, dann kann eben auch sein, dass man so unspezifische Beschwerden bekommt wie Verwirrung, Kopfschmerzen, solche Dinge.
Ich frage mich aber jetzt, merke ich den Mangel gar nicht? Wozu soll ich denn da unterstützend was einnehmen, wenn ich im Winter mir schwer tue, genug Sonne zu bekommen oder über die Nahrungsmittel das Vitamin D aufzunehmen?
Naja, gerade in Zeiten wie diesen, also wir haben sehr gute Daten, dass Vitamin D Atemwegsinfekte reduzieren kann. Also spezifisch Covid ist die Datenlage noch nicht ausreichend geklärt, aber wir haben sehr große Untersuchungen, wo gezeigt werden konnte, dass gerade bei schwerem Vitamin D-Mangel nur 4 Patientinnen behandelt werden müssen, um einen Atemwegsinfekt zu verhindern. Also das ist eine sehr, sehr niedrige Zahl. Wir haben natürlich auch je nach Grunderkrankung, Grunddisposition, also gesunde Erwachsene haben hier natürlich wenig Problem, gerade Jüngere, aber gerade auch Richtung Knochengesundheit, Muskelgesundheit gibt es schon auch Themen, wo das Vitamin D hilfreich sein kann. Ein Wunderwuzzi ist es aber leider natürlich nicht. Also es gibt keine Wundermittel. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Und eben, wir haben es jetzt kurz schon angesprochen, es ist auch beim Vitamin D eine U-Kurve. Das heißt, zu wenig ist schlecht, zu viel ist schlecht. Und wenn der Tank 30 Liter hat, dann tanke ich 30 Liter und nicht 50 Liter. Ja?
Habe ich schon versucht. Keine gute Idee. Kann ich dir zu Hause auch sagen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, die Präparate, die man zusätzlich einnehmen kann. Du hast auch schon gesagt, es ist keine gute Idee, die übers Internet zu bestellen. Man sollte besser in die Apotheke gehen. Und da hast du mir gleich eigentlich ein Thema für den neuen Podcast eingegeben, nicht der Unterschied zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln. Dürfte spannend sein für uns alle, weil ob die geprüft sind oder nicht, das ist schon ein bisschen interessant. Aber wenn ich jetzt Vitamin D aus der Apotheke einnehme, muss ich auch etwas beachten, Stichwort gleichzeitige Einnahme mit Nahrungsmittel oder in der Früh, Abend, muss es flüssig, muss es Tablettenform, muss es, was weiß denn ich?
Ja, das ist erfreulicherweise so, dass man eigentlich nicht wirklich etwas beachten muss, weil Vitamin D relativ stabil ist, sowohl in Tabletten wie auch in Tropfenform. Das ist also rein, was einem lieber ist, ja, was man eher schafft. Es sollte auf jeden Fall zumindest wöchentlich sein. Also seltener ist nicht gut. Das haben wir auch gesehen. Also viele der Studien in den letzten Jahren, die negativ waren, also keinen Effekt von Vitamin D auf irgendetwas gezeigt haben, waren große Bolusgaben, also dass man wirklich überhaupt nur einmal oder einmal im Jahr Vitamin D gegeben hat. Das funktioniert nicht. Ja, also auch bei dieser großen Studie zu den Atemwegsinfekten war es so, dass seltenere Einnahme als wöchentlich hat keinen Effekt gehabt. Es wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Also meine Pflanze muss ich auch öfter gießen als einmal im Jahr. Und ideal wäre natürlich täglich, aber wenn das nicht geht, dann ist wöchentlich akzeptabel. Sonst ist Tageszeit egal, Nahrungsmittel egal. Es gibt verschiedene Formen, da kann man sich was aussuchen.
Also es ist nicht wichtig, ob das im Öl ist, im Wasser, in Tablette.
Naja, grundsätzlich ist Vitamin D natürlich schon ein fettlösliches Vitamin. Es ist ja oft ohnehin schon in einer öligen Lösung, dann brauche ich natürlich gar nichts machen. Und auch die Tabletten sind verlässlich. Also das funktioniert auch gut. Ich muss nicht dazu ein Butterbrot essen.
Was kann ich denn selbst tun, um einen Vitamin-D-Mangel vorzubeugen oder um einem Überschuss entgegenzuwirken, abgesehen von diesen Dingen, die wir jetzt genannt haben? Oder vielleicht möchtest du das noch einmal unterstreichen, was wesentlich ist?
Also ideal wäre natürlich, wenn man sportliche Betätigung in freier Wildbahn bei Sonnenlicht macht und eben die natürliche Form des Vitamin Ds nützt, ja, dass unser Körper selber das herstellt in ausreichender Menge. Das heißt natürlich, dass ich dann auch regelmäßig mich bewegen sollte. Den Überschuss vermeiden kann ich einfach, indem ich keine Unmengen an Präparaten nehme, ohne mich beraten zu lassen. Regulär bewegen wir uns um den Dreh ein paar hundert Einheiten pro Tag sind für die allermeisten ausreichend. Und darüber hinaus ist es nicht sinnvoll. Also es gibt ja Bücher, wo, ich weiß nicht, 100.000 Einheiten am Tag und solche Dinge empfohlen werden. Das bietet keinen zusätzlichen Effekt. Das sollte man nicht machen. Es gibt ganz vereinzelt Überlegungen bei manchen sehr speziellen Autoimmunerkrankungen, wo man das unter ärztlicher Aufsicht im Einzelfall einmal probieren kann, mit Laborkontrollen, aber alleine auf eigene Faust sollte man so etwas nie tun.
Jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Karin, was habe ich denn vergessen, was wichtig ist, was die Hörerinnen und Hörer draußen unbedingt wissen sollten zum Vitamin D?
Ja, ich glaube, also wir haben alles abgedeckt, aber so eben als Schluss Zusammenfassung ist mir wichtig die U-Kurve des Lebens, also nicht nur beim Vitamin D, eigentlich bei allem. Zu wenig ist schlecht, zu viel ist schlecht. Es ist kein Wundermittel. Man sollte nicht auf eigene Faust irgendwas nehmen, weil jemand ein Buch geschrieben hat oder einen Blog geschrieben hat und das empfohlen hat und das dem gut getan hat. Ja. Gerade beim Vitamin D, es ist ein wichtiger Risikofaktor für viele Dinge, aber es ist kein Wundermittel. Ja, und es gehen nicht alle Probleme weg, nur weil das Vitamin D in Ordnung ist. Ja. Leider.
Zusammenfassend möchte ich noch ergänzen, ich habe mir gemerkt, dass man das Vitamin D selber herstellt, nämlich indem man in der Sonne ist und da reicht nicht der Innenraum, man muss wirklich die Sonne auf die nackte Haut scheinen lassen. Das UVB, hast du genannt, ist also wichtig. Es ist schon vorhanden, aber wenig in Nahrungsmitteln und da habe ich mir gemerkt, es ist im fetten Fisch, in Avocado, in Eiern. Eiern hätten wir ja auch, das andere ist nicht so üblich bei uns. Und der dritte Weg wäre halt über die Apotheke, wie man zum Vitamin D kommt. Ja, das war's schon. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Antworten. Jetzt interessiert mich noch, was ist denn dein persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
Ja, ich glaube insgesamt, jetzt unabhängig vom Vitamin D, ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wie bei einem Muskel besteht das Leben eigentlich aus Anspannung und Entspannung. Und ich glaube, viele von uns laufen so wie das Duracell-Häschen und haben vergessen, dass wir zwischendurch Pausen machen müssen und dass das nicht Faulheit ist, wenn man Pausen macht, sondern es ist halt work hard, play hard. Ja? Also man muss Pausen machen und sich selber einfach eine Balance für sein eigenes Leben zurechtlegen. Und da gibt es auch Dinge, die auf den ersten Blick natürlich sinnlos erscheinen, aber die einfach für sich selber, für die Kreativität, für die eigene Erholung von dem ganzen Hamsterrädchen total wichtig sind und auch dem Schlaf als tägliche Pause sozusagen mehr Bedeutung zuzumessen.
Herzlichen Dank, Doktorin Karin Amrhein. Schön, dass du heute bei mir warst und meine Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, dir zu Hause hat diese Folge auch gefallen und du bist das nächste Mal wieder mit dabei.
Dankeschön.
Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert@gfstmk.at.
Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Baba, Bianca
und Anja von Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.